danke dir, Herr, dass du dein Volk mit so viel Gutem gesegnet hast. Du sagst ja, mit allem Guten. Und alles, was dir gehört, sagst du, gehört auch uns, weil wir zu dir gehören. Ich bete, Vater, dass wir das begreifen und verstehen und dieses kostbare Gut, das ganze Erbe, das du angetreten hast, das ganze Erbe ist auch uns zuteil geworden, dass wir erkennen, dieses ganze kostbare Gut, dass wir es bewahren, dass wir es uns nicht stehlen lassen. Heiliger Geist, gib da wirklich uns Offenbarungserkenntnis, dass wir begreifen, was uns gehört, dass wir es erkennen und dass wir es anwenden. Halleluja. Ich möchte gerne einen Bibelvers lesen, so zu Anfang. Psalm 18, Vers 30. Einer der Verse, zumindest der zweite Teil, der von vielen Christen immer wieder zitiert wird, mutig ausgesprochen wird, manchmal glaubensvoll ausgesprochen wird. Und dann denke ich manches Mal, wir wissen vielleicht gar nicht, was wir da ausgesprochen haben. Oder wenn es dann vor uns steht oder sie vor uns steht, dann scheint es doch nicht mehr so heiter zu sein. Psalm 18, Vers 30. Geschrieben von einem König, Liederdichter, Propheten, ein Gottliebhaber. Psalm 18, Vers 30. Er spricht zu Gott, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Naja, wie macht man das? Was ist das? Was stellst du dir da vor? Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Das heißt, du gehst nach China, machst Urlaub, stellst dich an die große chinesische Mauer und springst rüber. Ja, versuch's mal. Berichte uns, wie es geworden ist. Was ist es? Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, oder wir sagen ja sogar, die meisten Christen zitieren es ja so, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. So, was geht da bei dir ab? Was denkst du, was ist denn jetzt diese Mauer? Darf ich mal einen Tipp irgendwie hören? Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen hilflos. Das glaubst du jetzt nicht wirklich, ich weiß. Okay, was ist denn die, über welche Mauern springen wir mit Gott? Ich habe die Hindernisse. Welche Art Hindernisse? Umstände. Welche Umstände? Was heißt widrige Umstände? Probleme, Sorgen können wir überspringen. Noch ein Tipp. Bollwerke. Was sind schon wieder jetzt Bollwerke? Was sind jetzt wieder die Bollwerke? Gedanken. Ich kann also Gedanken überspringen. Ach, sagst du, das ist ja einfach. Gedanken überspringen, das ist doch ein Klacks, oder? Hier war noch hier, oder? Die Faulheit und Bequemlichkeit überspringen. Gefällt mir auch, ja. Eigene Schutzmauern überspringen. Ängste höre ich überspringen. Wer bietet mehr? Was für Ideen kommen? Ja. Widerstände zu anderen Personen überspringen. Okay. Ach, das berührt uns nicht, weil uns lieben alle, wir lieben auch alle. Also haben wir Widerstände? Okay, ja. Annika hat gestern sehr gut darüber gepredigt. In Michelstadt. Dienstag davor hatte sie ja schon mal hier drüber gesprochen. Wie gehen wir mit Kontra, mit Gegenwind um? Wie gehen wir mit diesen Dingen um? könnt ihr ab nächste Woche im Internet downloaden. Noch jemand einen Vorschlag, eine Idee?
Geldsorgen
überspringen. Wie überspringe ich Geldsorgen? Das wäre jetzt auch wieder eine gute Frage. Wie überspringe ich Geldsorgen? Ich habe eine Idee, also das weiß ich aus der Seelsorge. Das machen viele Leute, viele Leute so. Die wissen, die Mahnungen, die Mahnbescheide und sowas kommen, ich mache die Briefe einfach nicht mehr auf, ich überspringe es. Die machen die Briefe nicht mehr. Ja, die Briefe machen wir nicht mehr auf. So. Und manche tun sie in die Mikrowelle. Okay, na gut. Also, ihr merkt schon, okay, aber habe ich dann die Geldsorgen wirklich übersprungen? Nein, ich habe dann das Ausbaden oft gehabt, weil das manchmal machen Leute erstmal ihre Briefe nicht mehr auf, dann hinterher gehen sie gar nicht mehr an den Briefkasten, weil sie sagen, ich weiß sowieso, was kommt. Und man überspringt das, sage ich jetzt mal. Ja, aus der Ecke kam es der nächste Vers, den ich auch lesen will. Bollwerke, wer war Bollwerke? Der war hinten. Okay, Gedanken waren auch da. Und es passt schon irgendwie alles. Aber wir wollen uns das heute mal ein bisschen anschauen. Wo oder was sind diese Mauern? 2. Korinther 10. 2. Korinther 10. Die Verse 3 bis 5. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Nee, nicht bei Mose gucken. Das ist am Schluss, kurz vor Offenbarung. Da müsst ihr also in die Richtung gehen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also umhergehen, unser Lebensweg ist im fleischlichen Körper, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott oder in Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also da ist schon ein ganz Teil drin, was wir so alles machen. Die Frage ist, machen wir das? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Machen wir das? Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch? Denn die Waffen, warum nicht, fleischlicher Art und Weise, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du haust mir eine, ich hau dir zwei. Was der Mensch sät, da wird er ernten. Du kriegst dann also vielleicht noch hundertfältig zurück, sagst du dem anderen. Nein, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, aber sie sind mächtig. Das Wort mächtig hier ist Dynatos. Dynatas ist mächtig, stark. Für Gott oder in Gott zur Zerstörung, wörtlich niederreißen, Zerstörung, niederreißen von Festungen. Also er sagt, die Waffen unseres Kampfes. Beachte, es steht nicht geschrieben, die Waffen des Kampfes unseres Pastors und der Gemeindeältesten sind unseres, deine und meine. Also ich habe da kein Privileg, allein mit diesen Waffen umgehen zu können. Unsere Waffen sind mächtig, geistlicher Art, und zur Zerstörung, zum Niederreißen von Festungen. So zerstören wir, beachte, es steht wir, du und ich sind wir. So zerstören wir Vernünfteleien. Das griechische Wort ist Logismus. Es bedeutet Rechnen, Berechnung, Erwägung, Beurteilung, Gedanke. Es kommt von Logizomai und bedeutet Rechnen, Denken. Im klassischen Griechisch wird es für diejenige Erwägung und Berechnung verwendet, die das Verhalten bestimmt. Also wir zerstören Gedanken, Erwägungen, die unser Verhalten bestimmen wollen, wenn sie negative Natur sind. Wir zerstören Vernünfteleien, also die Erwägungen, Überlegungen, Gedanken, die wir haben, zulassen, folgen, die unser Leben bestimmen wollen. Und dann machen wir weiter? Wir gehen vor gegen jede Höhe, die sich gegen die Gnosis, also Erkenntnis Gottes, erhebt. Das Wort erhebt ist epeiro und bedeutet aufheben, hochheben, erheben, aufschauen. Also alles, was sich, wir gehen und zerstören Höhen oder alles, was aufsteht in uns, was der Erkenntnis Gottes, der Erkenntnis, die wir aus dem Wort haben, entgegensteht. Alles, was in uns aufstehen will, und sagt, das muss man heute so sehen, sollte man so tun. Wir wissen aber oder merken oder haben gelesen, wir haben festgestellt, das, was da jetzt aufstehen will in mir, geht total gegen das, was Gott geoffenbart hat. Und jetzt sagt Paulus, wir sind so gescheit, dass wir in unserem Leben, er spricht, was wir bei uns tun mit Vernünfteleien, wir wollen das ja gerne bei anderen tun, wenn sie unvernünftig sind. Aber wir tun das bei uns, alles, was sich gegen Gottes Wahrheit und Erkenntnis erhebt, dagegen gehen wir vor und sagen, stopp, das erlaube ich mir nicht. Vers 6 übrigens interessant, er spricht ja dauernd von wir, dass wir es tun. Vers 6, und dann sagt er, sind wir bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Die meisten Gläubigen, sie wollen Vers 6 leben. Allen Ungehorsam strafen, zurechtweisen, wo man ihn entdeckt, wo etwas Gott zuwider ist. Aber Paulus sagt, die Kritik, das Niederreißen, das Anschauen, ist es wahr oder nicht wahr, das beginnen wir erstmal bei uns persönlich. Also jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Gedanken ist Noema, es bedeutet, die Endung Ma zeigt an, dass es ein Produkt des Denkens ist. Es kommt von Noeo, Denken, und bedeutet Gedanke, Wahrnehmung mit dem Verstand, Gedankenbildung, Denkgebilde. Also wir nehmen jedes Denkgebilde, jede Gedankenbildung, die sich gegen die Wahrheit des Wortes in unserem persönlichen Leben erhebt, jedes dieser Gedankengebilde sperren wir sofort ins Gefängnis. Wir dulden nicht, dass es anfängt, uns zu führen, uns zu manipulieren, uns zu leiten. Das verbiete ich mir. Das ist, wenn jemand gerade in dieser Jahreszeit, wo viel in der Gegend rumgerotzt wird, und du stehst irgendwo im Supermarkt und jemand und schleudert dieses gewisse Etwas an dich, spuckmäßig, lamamäßig, dann würdest du sagen, das verbiete ich mir, oder? Oder wenn du noch sehr im Fleisch bist, würdest du stärker hochziehen und ebenfalls zum Lama mutieren. Wie auch immer, das würde man sich nicht gefallen lassen. Jetzt kommt der Teufel und bekotzt unsere Seele Tag für Tag. Und dann sind wir noch ganz still und friedlich. Und wenn es dann hochkommt, sagen wir noch, Herr, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du, Herr, nur sowas zulassen? Also wir nehmen jedes Produkt falschen Denkens, jedes Produkt unseres Denkens von falscher Gedankenbildung, Denkgebilde, nehmen wir gefangen unter dem Gehorsam Christi. Wir sagen, nein, das stimmt nicht mit dem Christus überein. Er ist die Wahrheit. Er ist doch das Logos. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Es stimmt nicht mit ihm überein, also verbiete ich mir das. Mir persönlich verbiete ich das. Und Paulus sagt, wenn wir das an uns angewandt haben und hierin einen Gehorsam leben, dann bekommen wir die Befugnis, auch nach weit außen weiter Dinge zu korrigieren. Er sagt hier sogar, ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt wird. Ich sagte, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was wir hier in Korinther gelesen haben, ist schon mehr als eine Mauer. Es sind nämlich schon Bollwerke, es sind Festungsgebäude. Festungsgebäude, nicht nur Mauern. Also bei David sind wir bei der Mauer. Hier hast du eine ganze Burg. Und ich glaube, dass das die Ursache ist, dass wir so oft in Niederlage leben, obwohl wir die Wahrheit kennen. Also sag ich mal, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, dann weißt du um Glaube, um Heilung, um Befreiung, all diese, du weißt darin Bescheid. Es ist dir nicht fremd. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem, was wir gehört haben? Sind wir dazu Tätern des Wortes geworden? Oder sind wir Hörer des Wortes? Und wir sagen, wenn eine Wahrheit ausgesprochen wird, denn ich habe das ja sehr soft angefangen, wenn ich jetzt angefangen hätte, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, Amen, dann hätten die meisten Amen gesagt. Die Frage ist, wann war dein letzter Sprung? Wann war der letzte Sprung? Wenn wir also mit unserem Gott über Mauern springen, ja, und ich sage gleich vorweg, das ist die Wahrheit. Und Paulus setzt einen drauf und sagt, nicht nur Mauern, wenn in deinem Leben Bollwerke, Festungen sich etabliert haben, in denen du lebst oder gefangen gehalten bist, dann hast du von Gott Autorität, Vollmacht, das niederzureißen. Du bist befugt, beauftragt, gerufen, das niederzureißen, was dich in deinem Leben einengen will, gefangen halten will, niedermachen will und dich nicht in die Freiheit des Christus kommen lassen will. Ich will mal so ganz simple, ein paar simple Punkte. Man steht immer vor diesem Punkt, gehe ich mal so schwerwiegend theologisch rein, was keinen betrifft. Wo wir sagen, die da, genau, von denen spricht er. Aber ich will es ganz einfach halten. Wie sieht so eine Mauer in unserem Leben aus? Oder wie kann eine Mauer gebildet werden? Und dass dann schließlich es zu einer Festung wird. Eine Mauer könnte zum Beispiel so gebaut werden, indem man ganz einfach immer wieder auch über sich sagt, das geht nicht, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Vielleicht noch einen drauf, ich bin ja nicht Gott. Das klingt sehr bescheiden, ich kann es nicht, Gott muss es tun. Ich kann es nicht, ich bin dazu nicht in der Lage. Das geht nicht. Es ist unmöglich, es ist nicht machbar. Ich muss sagen, da war ich ja noch kein Christ. Aber als ich dann damals eine Schlosserlehre anfing, nach meinem Schulabgang, und eine der ersten Erfahrungen, die ich dort in diesem Betrieb machte und nie vergessen werde, wie man ja merkt, weil ich das zwischendurch auch zitiere, der Meister oder der Geselle trug mir auf, etwas zu tun, etwas zu erledigen und ein Stück Metall auch zu bearbeiten. Und ich erklärte diesem Gesellen, denn ich war ja neu von der Schule, ich erklärte diesem Gesellen, hören Sie, das geht nicht. Dann hat er gesagt, okay, hat sich vor mich gestellt, hat mich angeschaut, gesagt, merken Sie sich eins, Wenn Sie hier arbeiten, gibt es das Wort oder den Satz, das geht nicht, gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht. Das können Sie aus Ihrem Denken streichen. Geht nicht, gibt's nicht. Haben Sie das verstanden? Ich habe ihm eine geknallt, ne? Nein, nein. Geht nicht. Und egal, von da an, egal welchen Auftrag, welche Aufgabe ich bekam, weil er sagt, wissen Sie, Herr Erike, es gibt für alles eine Lösung. Und es gibt in allem einen Weg. Er war kein Christ. Aber merken Sie sich, geht nicht, gibt's nicht. Und weißt du, das hat mich nie wieder verlassen. Geht nicht, gibt's nicht. Hat mich dann auch erinnert, als ich so ein kleiner Junge war, da hatte ich, ich weiß nicht mehr, wie es geht, aber ich hatte so eine Langspielplatte. Ihr wisst, so eine Scheibe, auf der so eine Nadel rumkratzt. Das Ding dreht sich im Kreis und ein Nagel läuft da drum, so eine Nadel, und dann gibt's Töne. Und ich weiß nicht, da war manches drauf, aber es gab, das, ich glaube, das erste Lied war, so eines der Lieder, das war so der kleine Trommler hieß das. Und der trommelte emsig, dem Mutigen gehört die Welt, ram da dam da dam, ba bam ba bam ba bam ba bam bam bam, dem Mutigen gehört die Welt. Dachte, geht nicht, gibt's nicht, dem Mutigen gehört die Welt. Also das war jetzt alles nicht aus der Bibel. Aber geht nicht, gibt nicht, ist ja schon fast nach einer freien Übersetzung der Bibel übersetzt, ne? Ich meine, es gibt so manche Wald- und Wiesenbibel, da könntest du das in der Form dann auch schon abgewandelt finden. Geht nicht, das kann ich nicht, das ist nicht möglich. Aber Gott erklärt in seinem Wort, Jesus erklärt es, der Vater erklärt es, der Heilige Geist erklärt es, die Apostel und Propheten erklärten es. Das, was in Lukas 1,37 gesagt wird, kein Wort, das müssen wir uns grundsätzlich merken, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn Gott zu dir und mir etwas spricht, dass wir das ausführen sollen, dann liegt in diesem Wort, das er uns gibt, schon die Autorität, die Kraft, es auszuführen. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und in Matthäus 19,26 sagt Jesus, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ja, sagen wir, das ist ja auch gut, bei Gott, aber nicht bei mir. Aber dann sagt er in Markus 9,23, dem Glaubenden ist alles möglich. Gibt es hier Gläubige heute Abend? Aha. Es steht von dir und mir über uns geschrieben, dass wir, den, die wir glauben, dass ihnen alles möglich ist. Jetzt kommen wir in Situationen unseres Lebens. Wir haben eine Herausforderung im Alltag, welcher Art es auch, ihr habt viele Punkte genannt, welcher Art es auch immer sein mag. Wir kommen an eine Herausforderung und wir kommen zu dem Schluss in unseren gedanklichen Überlegungen, das geht nicht. Das kann ich nicht. Unmöglich. So, jetzt gibt es diese Variante, dass wir diesen ersten Baustein der Mauer nehmen und sagen, für mich unmöglich. Wir kommen an die nächste Herausforderung. Unser Hirn meldet sofort, unmöglich. Stein Nummer zwei. Wir kommen an die nächste Herausforderung. Hirn meldet, unmöglich, kannst du nicht. Stein Nummer drei. Und so, viele Gläubige, ihre Aussprüche sind nicht Aussprüche Gottes, sondern sie sind Aussprüche der Seele oder auch der Einflüsterungen des Feindes, weil der Epheserbrief erklärt uns, dass der Teufel über unsere Gedankenwelt uns manipuliert und eingibt, wie wir denken, wie wir handeln sollen. Von daher müssen wir unser Denken auch erneuern. Im alten Leben sind wir ziemlich verbeult worden. So, also wir bauen eine Mauer, es geht nicht und das geht nicht. Meine Ehe kriege ich nicht in Ordnung. Meine Kinder kann ich überhaupt nicht, das geht nicht, das bin ich überfordert und das ist nicht möglich. Und wir bauen eine Mauer, es ist nicht möglich. Aber Gott sagt, und darüber sprachen wir ja vor einiger Zeit, O bewahre das dir anvertraute Gut. Denen, die an mich glauben, gebe ich Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Und was wir gerade lasen, dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Also muss ich mich entscheiden, folge ich meinen Gedanken, die keine Erfahrung der Möglichkeit oder des Sieges kennengelernt haben, folge ich dieser Erfahrung, meinen Gedankengebäuden, es geht nicht, oder fange ich an, mein Denken zu erneuern und erkläre gegen jeden Umstand, der mir begegnet, ich bin ein Glaubender und deshalb ist es möglich. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, mein Gott, der höher ist als meine verschrobenen Gedanken, dieser mein Gott erklärt, du Glaubender, dir ist alles möglich. Ich muss mich entscheiden, wem glaube ich? Meiner Seele, die vielleicht noch nicht in die richtige Position gekommen, mein Denken, das noch nicht richtig erneuert wurde. Römer 12, 2, werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr nicht mehr denkt wie die aus den Nationen, wie die ohne Gott. Wir können, und das ist das Problem, viele Christen, Gläubige werden wiedergeboren, aber sie erneuern nicht ihr Denken. Jetzt sind sie wiedergeboren, glauben an Gott, wissen um ihre Erlösung, manchmal auch nicht. Und sie folgen aber den alten Gedankenmustern und Wegen, wie man es aus dem Leben ohne Christus gekannt hat. Und der Herr sagt, ich habe dir ein anvertrautes Gut gegeben. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ihr seid Erben Gottes und Miterben Christi. Wir haben ein kostbares Erbe empfangen. Unseren Glauben, unser Vertrauen, ich sagte neulich Versorgung, Heilung, all diese Dinge. Wir haben ein enormes, herrliches, starkes, göttliches Gut bekommen. Und der Teufel will, dass du niemals dein Erbe antrittst, beziehungsweise wenn du jetzt schon wiedergeboren bist, dass du bloß nicht auf den Trichter kommst, dass es dir in diesem Leben schon gehört. Und die Bibel sagt, dass wir diese Dinge jetzt erleben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch hinzugefügt, geschenkt werden. Da ging es vorher um Essen, um Kleidung, um die tägliche Versorgung des Lebens, unseres Alltags. Es wird euch zugefügt werden. Kümmert euch um mein Reich. Lebt als Kinder des Reiches. Aber wir müssen unser Denken erneuern. Der Hebräerbrief sagt, eine der Aufgaben, wenn wir wiedergeboren sind, die der Herr tut, ich werde meine Worte in ihre Gedanken und in ihre Herzen, sprich in unseren Geist, schreiben. Da schreibe ich sie rein. Und weil der Herr möchte, dass wir das, dass seine Worte in uns oder dass unsere Hirnfestplatte so vollgeschrieben ist mit den wunderbaren Verheißungen und Versprechungen unseres Vaters im Himmel, dass sobald irgendjemand an unser Hirn antackert, sofort es anklickt, was die Schrift dazu sagt. Deshalb will der Teufel auch nicht, dass du eine übertriebene Bibellese hast. Lies nicht so viel in der Bibel. Du könntest ja extrem werden. Er meint natürlich nicht extrem, das extrem stark, müsste er eigentlich sagen. Aber das verheimlicht er. Alle Dinge sind möglich dem Glaubenden. Ich muss mich also entscheiden, wenn ich also hergehe, die Angst kommt. Jesus hat es gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Habt ihr Angst, das kommt. Das ist normal. Sprüche sagt, wenn du im Wort bist, Sprüche 1 und 2, lies mal, dann geh mal die ganzen Kapitel weiter. Sprüche sagt, wenn du im Wort bist, dann fürchtest du dich nicht vor dem Schrecken, der kommt. Beachte, auch wenn du ein Wort Gottes Mensch bist, wird Schrecken an dein Leben herantreten. Nur du wirst dich von diesem Schrecken nicht mehr beeinflussen lassen. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken, der kommt. Früher, als du ohne Christus warst, kein Wort Gottes Mensch warst und Schrecken kam, dann brach die Panik aus. Aber jetzt kennst du das Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz und Furcht ist nicht in dieser Liebe. Und die Schrift sagt, wer sich fürchtet, ist noch nicht vollkommen in der Liebe, vollendet in der Liebe. Da kannst du dann noch dran arbeiten und noch mehr in Zeit in die Beziehung mit deinem Herrn investieren. So, also die Gedanken kommen, das geht nicht, das funktioniert nicht, kann nicht sein. Aber wir und wenn wir dem nachgehen, dann wird der Teufel uns zeigen, das geht auch nicht und das geht auch nicht und das kannst du auch nicht und das kannst du auch nicht und das kannst du schon gar nicht. Verstehst du? Und so bauen wir eine Mauer. Und hinterher verschanzen wir uns noch mit frommen Sprüchen hinter der Mauer, dass wir ein seliges Zutrauen im Herrn haben. Aber dass wir eingemauert sind, das verraten wir keinen. Aber man sieht es ja schlussendlich. So, also, wie zerstöre ich Gedankengebilde, die an mich herankommen? Wenn es heißt, es ist dir nicht möglich, dann sage ich, doch, alles ist mir möglich, weil Christus in mir lebt. Ich nehme sofort diesen Gedanken gefangen. Es ist mir möglich. Ich mache auch keine langen Sätze. Weißt du, wenn der Teufel mit gewissen Dingen gekommen ist und ich habe mir das über die Jahre jetzt so angewöhnt, manchmal sage ich, wird nicht passieren. Absolut nicht. Da wirst du aber jetzt Schwierigkeiten kriegen. Nie und nimmer. Danke, Herr, dass du da bist. Verstehst du? Es prallt an dir ab. Ich komme mal hier noch zu einem Punkt. So, also, du musst also dich entscheiden, auch zu sagen, es ist mir möglich. Es ist mir möglich. Mein Herr hat gesagt, alles ist möglich. Unser Verstand ist vielleicht so begrenzt, dass er nicht, wir rattern ja auch gleich weiter und überlegen, wie sollte das jetzt möglich sein? Und dann fangen wir schon wieder Vernünfteleien, Auswegüberlegungen. Aber wir kommen her, für mich ist es eine ausweglose Situation. Ich weiß nicht, was ich damit anfange, wenn du so reden willst. Ich rede so nicht, aber das ist eine Situation, da bin ich jetzt überfordert. Aber dann solltest du nie stoppen, sondern dein Satz sollte sein, aber Gott sei Dank, du hast gesagt, mir sind alle Dinge möglich. Jetzt bin ich gespannt, Herr, wie du mich leitest, wie ich da zum Sieg komme. Wie ich da überwinden werde. Ich danke dir, Herr. Logisch, betrachtungsmäßig, unmöglich. Kann aber nicht sein, weil du ja sonst ein Lügner wärst. Es steht geschrieben, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Amen? Kannst du da, bist du mit mir? Ist zu viel, ne? Okay. Alles ist möglich. Sag deinem Nachbarn, merk dir, alles ist möglich. Sag deinem Nachbarn, du fragst mich warum. Weil Gott es gesagt hat. Gott hat es gesagt. Alle Dinge sind möglich dem Glaubenden. Alle Dinge. Da können wir auch noch ganz gut zustimmen. Sagen, okay, aber vielleicht noch, es wird vielleicht heute Abend schon an dich herankommen. Vielleicht morgen schon dich ankommen, geht nicht. Dann merk dir eins, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben einen Herrn, der sagt, es geht. Du musst nicht immer wissen, wie, aber es geht. Auch für eure Situation, es geht. Amen. Weil Gott größer ist. Amen, er ist größer. Das kannst du glauben. Ja, okay. Glaubst du es wirklich oder willst du keinen Stress mit mir haben? Okay, gut, naja, okay. Also das geht ja noch ganz gut. Aber wie sieht es damit aus? Dann kommt so etwas an uns heran wie, das kann ich nicht mehr aushalten. Das ist zu viel für mich. Ich kann das nicht ertragen. Also dazu bin ich nicht fähig. Ich bin nicht fähig, diese Situation oder diesen Umstand zu ertragen. Das ist so, was so das häufiger kommt. Merkst du es wieder? Also, das kann ich nicht ertragen. Muss ich das ertragen? Muss ich mir das gefallen lassen? Hör mal, was Paulus sagt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. alles. Ja, wenn wir diesen Vers jetzt nur einfach so aus dem Zusammenhang reißen und dann mal so stehen lassen, dann hilft das noch nicht unbedingt. Aber guck mal, was er meint. Da kannst du mal aufschlagen. Philipper 4. Philipper Kapitel 4. Die Verse 13 bis 13 und dann 11 und 12. Philipper 4, Vers 13 hatten wir gelesen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Vorausgeht Vers 11 und 12. Es geht darum, er sagt, dass die Gemeinde verpasst haben, versäumt haben, ihn zu versorgen, sich um ihn zu kümmern. Und dann sagt er in Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich weiß, dein theologisches Wissen kommt dir jetzt zu Hilfe und sagt, da war der Paulus schon abgefallen. Es ist doch so, wenn ich Christ bin, dann muss ich immer Überfluss haben. Dann darf ich keinen Mangel haben. Sonst stimmt mein Glaube nicht, sonst stimmt meine Situation nicht. Paulus sagt, ich bin in allem geübt. Er sagt, sowohl satt zu sein als zu hungern, Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Und er sagt, all das vermag ich. Ich kann das aushalten, ohne jemanden eine Anklage zu machen. Ohne jemand dafür verantwortlich zu machen, du bist schuld. Ihr Gemeinden, hättet ihr mich besser versorgt, hätte ich keinen Mangel gehabt. Hättet ihr euch mehr um mich gekümmert, hättet ihr mal eine Kollekte rübergeschickt, dann ging's mir besser. Aber ihr Versager, ihr habt versagt. Hallo? Sagt er das? Nein. Er sagt, ich sage das nicht des Mangels wegen. Ich will da auch keine Anklage bringen. Er sagt natürlich, wenn sie sich am Geben und Nehmen beteiligen, welch ein Segen darin liegt. Aber ich muss sagen, seit wir die Bibelschule verlassen haben, kurz danach fing ich ja an, die Bibel neu zu studieren und zu lesen in Bezug auf die für mich damals wichtigsten Bereiche auch. Es ging um Heiliggeist, Geistestaufe, Geistesgaben, Versorgung, Gesundheit, Heilung, viele, viele andere Dinge. Und ich habe das angeschaut mir in der Bibel, so als wenn ich es das erste Mal studiere. Ich habe meinen ganzen Ordner, alles, was ich im Theologiestudium gelernt habe, ich habe das gesamte, das gibt also so 1,80 Meter hoch und ungefähr 2 Meter breit, 2,20 Meter etwa, breite Regale. Da habe ich die ganzen Ordner, alles reingeschoben. Alles, was ich gelernt habe, schob ich da rein. Und dann habe ich die Bibel zu meiner Lektüre gemacht, um zu sehen, was sagt Gott über Versorgung. Damit habe ich nicht gesagt, was meine Lehrer sagten, war falsch, verkehrt. Aber sie haben mir ja konzentriert gegeben für den Unterricht, was ich auch wissen und lernen musste. Aber ich wollte es zusammenhangmäßig sehen. Mir anschauen. Und so wurde ich ein Wortforscher, was mir bis dahin nie klar war, dass wir Autorität haben. Als ich meinen Dienst begann, da lebte ich noch in Furcht. Zum Beispiel, sei vorsichtig, wenn du Dämonen austreibst, denn wenn die bei dem ausfahren, könnten die auf dich überspringen. Ist doch logisch, dass ich keinen befreie. Ich bin doch nicht Jeck, oder? Den treibe ich aus und ich kriege den Kerl bei mir. Nein, 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 nein. Verstehen? Man ist sehr vorsichtig. Vor allem gehst du auch ängstlich rum. So, du gehst erstmal jetzt bin ich eine Schutzmauer um und in Jesu Namen und ich kreise mit dem Blut ein und dann, also du bist, hast schon so 1-2 Stunden dann vielleicht deine Anlaufzeit und dann gehst du zaghaft heran und sagst diesem Dämon, geh. Und er sagt, nö, nö. Ja, was ich? Ich gehe lieber nach Hause. Da muss ich mal eine höhere Autorität holen. Steht aber nicht in der Bibel. Und ich stelle fest, du und ich, haben die glauben, haben jederzeit Autorität. Das gehört zu unserem Gut. Das gehört zu unserem Gut, das wir bewahren sollen, dass wir Autorität haben. Und der Teufel sagt, du bist nicht so weit, bei dir ist das noch nicht so, du musst vorsichtig sein. Und er lügt und wir fallen drauf rein. Wir lassen uns verunsichern. Aber du hast die Autorität. Du hast diese Autorität. So, Paulus sagt also hier ganz klar, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich kann auch mal Umstände, die nicht so gut sind, aushalten. Weißt du, als Pastor muss ich oft diese Dinge aushalten, die mir nicht gefallen. Du glaubst doch nicht, dass hinten in unserer Halle mein Teppich aus 1001 Nacht liegt, mit dem ich hier eingeflogen bin, sanft gelandet. Und dieser Teppich, auf den setze ich mich nachher und er bringt mich schwebend wieder nach Messel zurück. Das glaubst du ja nicht im Ernst. Nein, nein. Fern und sobald irgendein Problem, eine Schwierigkeit zu Hause oder meinem Umfeld auftaucht, ich setze mich auf den Teppich, werde dem enthoben, ade, liebe Welt, seht zu, wie ihr fertig werdet. Nein, nein, es gibt Dinge, die müssen wir manchmal ausbaden, die müssen wir manchmal aushalten, die gefallen uns nicht, da sind Dinge, die wollen uns einengen. Paulus spricht davon, falsche Brüder, falsche Schwestern, die kommen und sie wollen eigentlich nichts Gutes, sie wollen dir schaden. Und Paulus sagt, manche der Gottesdienstbesucher sagt, das sind ja sogar reißende Wölfe, passt auf, hütet euch. Also, da ist schon Kampf. Und dann siehst du ja auch, wenn du Gemeinde leitest, den Taumellolch, nicht so am Anfang, aber so im Laufe der Zeit. Was sagt Jesus? Der Unkraut im Acker. Da ist das, der Seemann, der sieht aus und dann, und jetzt kommen, da sind die Söhne des Reichs. Und dann kommt dieser Landwirt, dieser Mann und schaut sich das Feld an und sagt, oh, ich habe doch nur Weizen gesät. Wieso ist da Unkraut, also Taumellolch im Feld? Taumellolch, für die, die es nicht wissen, ist, sieht aus wie Weizen, wächst wie Weizen, schießt empor wie Weizen, bringt nur keine Frucht. Und die Jünger haben natürlich auch die kluge Idee, das rupfen wir aus. Und Jesus sagt, nee, rupf es nicht aus, denn dann würdest du auch vieles von dem Guten mit ausreißen. Also muss ich manchmal ganz einfach das Unkraut auch in meiner Gemeinde aushalten. Ohne zu meckern. Ich könnte natürlich auch Donnerwetterpredigten halten, wo ich das Unkraut endlich in die Knie zwinge, doch jetzt mal Frucht zu bringen. Nein, ich kann das geduldig abwarten, weil Jesus hat mir versprochen etwas in seinem Wort und dir auch. Deshalb kannst du relaxen. Und er sagt, eine jede Rebe, die nicht Frucht bringt, wird mein Vater wegnehmen. Ich kann das abwarten. Das muss man aushalten. Und Paulus sagt ja auch, ihr habt auch die schwierigen Leute ertragen. Die Unmöglichen habt ihr ertragen. Und dann geht er her und sagt, die, die widerspenstig sind und oppositionell da aufstehen wollen, er sagt, entmahne sie entschieden, aber mit Sanftmut. Ja, du, da ist einer, der ist oppositionell, Querschläger, da würdest du doch deinen Django-Colt ziehen. Aber Paulus sagt, ermahne ihn mit Sanftmut. Ermahne ihn mit Sanftmut. Ich kann das. Paulus sagt, ich vermag es, weil ich habe einen, der kräftigt mich, auch in den verschiedenen Umständen des Lebens. Ich sage, es ist nicht immer leicht, hat auch niemand versprochen. Niemand hat uns auch ein leidenfreies Leben versprochen. Er sagt sogar, der Herr sagt in seinem Wort ganz klar und deutlich, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Er sagt auch in Jakobus, ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Leidet jemand? Der trinke sich ein. Ist das nicht bei euch? Was steht denn bei euch geschrieben? Ach, der bete. Okay. Leidet jemand und bete. Ist jemand krank? Der rufe die Ältesten. Also wir sehen, Leiden und Krankheit ist zweierlei. Aber was sagt Petrus an einer Stelle? Seine Briefempfänger, sie sind da und sagen, das ist mir alles zu heiß. Ich komme mir ja vor wie im Feuer. Petrus sagt, hey, denke nicht, dass du was Besonderes bist. Diese Leiden gehen über eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Du kannst das aushalten. Warum? Ich vermag es durch den Christus, der in mir lebt und mich mächtig gemacht hat, stark gemacht hat, mich gekräftigt hat, es auszuhalten. Hallo? Manchmal müssen wir aushalten. Es gefällt uns nicht. Unserer Seele, unserem Fleisch gefällt es nicht. Ich will am liebsten das Wort. Du wirst über die Höhen schweben und auf Adlersfittichen und mit gestochenem Blick wirst du vom Himmel schauen. Und du wirst alles im Griff und im Blick haben. Aber irgendwann muss der Adler runter und auch mal fressen. Wir leben in dieser Welt und in der anderen Welt. Wir leben in beiden Welten. Wir gehen ein und wir gehen aus, sagt die Schrift. In beiden Welten. 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Paulus, auch als er da so angeschlagen wird, wisst ihr, mit der Verfolgung und dem Druck, den er da erlebt, dieser berühmte Pfahl im Fleisch, was haben denn die Leute da alles erfunden? Die haben dem Paulus Krankheiten angedichtet und was weiß ich. Also die vielen Krankheitsbilder, die die Theologen für ihn erstellt haben, wenn das tatsächlich alles so stimmen würde, dann wäre der längst tot gewesen, damals schon. Also das hätte der gar nicht ausgehalten. Aber wir müssen ja nur Schrift mit Schrift auslegen. Was sagt die Schrift? Was ist der Stachel im Fleisch? In Mose. In Mose wird es uns geschrieben. Die Völker um dich herum, den Feind, den du nicht vertreibst, diese Völker um dich herum werden dir ein Stachel im Fleisch sein. Sie werden dich immer piesacken. Deshalb hatte Gott seinem Volk gesagt, schafft euch ein Land, in dem ihr lebt. Aber sie haben es nicht getan und sie erlebten die Konsequenzen. Und Paulus sagt, egal wo ich hinkomme, in welche Stadt auch immer, Drangsal erwartet mich, Schläge erwarten mich, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Er bedient sich natürlich der Menschen dazu. Denn nirgends am Tor der Stadt stand der Teufel mit einer Rute in der Hand und sagt, ach, da kommt Paulus, dem haue ich jetzt eine. Nein, er hat Menschen, er beeinflusst Menschen, Epheserbrief, über ihre Gedanken und sagt, da kommt dieser Sektierer Paulus, gebt's ihm! Und die unerrettete, unerlöste Menschheit und die bockigen Juden, die gingen her und verkloppten den Paulus. Und das war sein Pfahl im Fleisch. Es war ihm nicht einfach immer leicht. 2. Korinther 12, und ich habe dreimal zum Herrn gefleht. Es muss Schluss damit sein. Ich bin doch dein Bote. Ich verkündige doch das Evangelium. Wieso muss ich diese Probleme erleiden? Kannst du denn nicht irgendwie so einen Security-Engeldienst um mich stellen, dass egal, wenn jemand kommt, kriegt er eine gewatscht? Kannst du da nicht was unternehmen, Gott? Gott, befrei mich davon. Und was sagt Gott zu ihm? Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Du hast genug Gnade. Meine Kraft, Dynamis, Fähigkeit, Vollmacht, Macht, besonders innewohnende Kraft, kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ja, es mag sein, dass diese Dinge des Lebens und die Umstände, und wir wissen, manchmal kommt er zerschlagen irgendwo an, dass dich das müde, mürbe gemacht hat. Aber der Herr erinnert ihn, in dir wohnt Dynamis-Kraft. Dynamis hatten wir schon mal länger her gesprochen. Das ist die innewohnende Kraft, die mich befähigt, Dinge zu tun, die ich unter normalen Umständen nicht tun könnte, nicht aushalten könnte. Diese Dynamis-Kraft. Und er hat mir versichert, er hat mir versichert, du hast genug Gnade, freue dich Und denke daran, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Auch in der Schwachheit wird meine Kraft mit dir und durch dich, in dir, durch dich und so das Ziel erreichen. Seid ihr mit mir? Du wirst es erreichen. Und dann sagt, dann geht der Paulus, also der, das hätte ich ja jetzt wahrscheinlich nicht so geschrieben. Deshalb rühme ich mich jetzt am allerliebsten meiner Schwachheiten. Muss der Mann immer übertreiben? Er sagt, warum? Jetzt rühme ich mich meiner Schwachheiten, weil dann merke ich, wie die Kraft des Christus aktiv wird. Das geht, das muss, weißt du, es fließt, der Saft Gottes in dir fließt. Wow, ja, normal, früher hätte ich aufgegeben, ich hätte klein beigegeben, man hat mich unter Druck gebracht und ich hätte gesagt, ich gebe am besten auf. Aber jetzt, jedes Mal, wenn ich schwach bin, werde ich erinnert, in mir wohnt eine Kraft, die Normalbürger, normale Menschen nicht haben. Aber diese Kraft haben die, die Christus angehören. Und diese Kraft bringt alles zur Vollendung durch mich, was ich zu tun und habe, was mein Auftrag ist. Und das musst du wissen. Deine Gedanken, dass der Teufel bekommt, dass bei dir funktioniert das nicht. Doch, es funktioniert. Wenn du weißt, dass in dir der Christus wohnt, wenn du das mal weißt, wenn du das mal verstanden hast, ich habe mich gerade erst mit dem Bruder Matthias in der Ecke, wir haben so ein bisschen uns unterhalten, so, er war so am Beten, nach oben mal schauen, ich sage, guckst du versonnen nach oben? Er sagt, ja, ich spreche mit dem Herrn. Dann hat er sein Haupt geneigt, aber ich müsste eigentlich so gucken, der ist ja da drin. Richtig, er ist da drin. Oder wo ist er bei dir? Christus? Im Pastor, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kleiner Christus, in den Ältesten, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gar kein Christus in den Rest der Gläubigen. Na siehst du, das Glaube. In dir, in dir, in dir. Das ist ja auch die, wir haben ja dieses Denken so, also, Wenn ein Ältester für mich betet, ja, könnte ich gesund werden. Aber wenn der Pastor es macht, dann habe ich eine Garantie. Woher nehmen wir so Denken? Also ich habe sowas nicht kultiviert und auch nicht gepflegt und so weiter. Ich vermag es. Baue keine Mauer in deinem Leben auf. Du musst zu dem Punkt kommen und sagst, ich vermag alles. Ich kann Dinge aushalten und ich kann Dinge auch ertragen. Ich kann auch Wege durchgehen und auch Dinge durchstehen, weil der in mir lebt, der Christus größer ist als der Umstand. Ich kann das. Ich vermag es durch den, der mich kräftigt. Amen? Ich vermag es. Sag deinem Nachbarn, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich will noch einmal einen kurzen Einschub machen zu dem, was ich neulich sagte. Achtung, wie der Teufel dich bestehlen und töten will, solltest du dir unbedingt anhören im ganzen Zusammenhang. Da haben wir auch gesagt, was er uns stehlen will, ist das Vertrauen in unseren Arzt Jesus, in den Herrn, unseren Arzt. Das Vertrauen will er stehlen. Immer wieder, wenn wir attackiert werden, wenn Krankheit kommt, dann ich denke, der Herr ist mein Arzt. Richtig. Deshalb kannst du als Kranker ja jetzt auch zu ihm kommen und gesund werden. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Richtig? Du brauchst ihn, wenn du krank bist. Wenn du Erlösung brauchst, brauchst du ihn als Erlöser. Wenn du ihn als Versorger, wenn du Versorgung brauchst, brauchst du ihn als Versorger. Wenn du krank bist, brauchst du ihn als Doktor. Mach doch das Leben nicht so kompliziert, so schwierig. Annika hat gestern erzählt, nachdem ich sie angesprochen hatte, dass sie in Michelstadt predigt. Und am Donnerstag, urplötzlich, wurde sie dann krank. Oh weia. Ja, sie sagt, ich habe gebetet. Und ich weiß nicht, was an dem Abend oder morgen, es war fort. Aber was war am nächsten Tag? kam was anderes. Der Gedanke, der dabei ausgelöst wird, naja, hoffentlich kann ich noch nach Michelstadt predigen. So wie es aussieht, werde ich krank. Also nein, ich habe etwas gelernt in meiner Bibel. Der Herr ist mein Arzt. Und ich habe gesagt, Herr, und sie hat, ich glaube, Freitag für sich beten lassen, im Hauskreis. Und am Samstag war alles okay. Und sie hat Samstagabend gepredigt. Das ist, der Teufel will durch Umstände, Situationen, die an dich herankommen, will er dich zum Aufgeben bringen. Er will Zweifel in dein Herz streuen. Sollte er gesagt haben, lass mich kurz nochmal da reinwerfen, weil ich habe, im Nachhinein habe ich gedacht, die Dinge hätte ich noch mit reinbringen sollen. Ich sagte, oder manchmal sagen Leute, ich kann ja mal für Heilung beten lassen. Also das habe ich immer erlebt, ihr seid ja jetzt schon anders und ihr wisst auch, dann würde ich nicht mit dir beten oder dir erstmal eine kleine Predigt halten. Manchmal kommen Leute, Herbert, könntest du für mich beten? Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber wir können es ja mal probieren. Was wird passieren? Nichts. Ihr wisst das, siehst du. Und was sagen die Leute? Habe ich mir gleich gedacht. Oder extrem ist es dann, wenn Menschen auch kommen und sagen, weißt du, Gott hat mich mit Krankheit geschlagen, könntest du für mich beten, dass ich gesund werde? Ich sage, im Leben nicht. Ich sage, wenn du das glaubst und Gott das gemacht hat in deinem Leben, ich werde doch nicht gegen Gott aufstehen. Ja, wie sollte ich das? Wenn Gott dich krank macht, und dann erkläre ich, welch einer Lüge man aufgesessen ist. So, Jakobus 1 könnt ihr euch so merken, 6, 7 bis 8. Wenn wir beten, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Dieser Text allein wäre wert, sich anzuschauen. Ich habe heute mal einfach auch in den Grundtexten mit reingeschaut. Gehe ich aber nicht weiter auf. Es spricht hier von Menschen, wankelmütig, unbeständig in ihren Wegen und so weiter. Von Menschen, die sich nicht in eine Ausrichtung ihres Lebens begeben oder bringen lassen. Sie lassen sich nicht in Ausrichtung bringen. Sie sind auch nicht unbedingt lernbereit. Am besten, jemand bringt alles auf ein silbernen Tablett. Du glaubst für mich und ich habe dann weniger Arbeit und was weiß ich alles. Aber wankelmütig mit geteilter Seele, mit doppelter Seele. Da sind sie, Halleluja, der Herr ist mächtig, der Herr vermag alles. Und wenn der Umstand, die Situation kommt, ich kann nicht verstehen, wieso mir es passiert, wo ist denn der Herr? Also es ist immer, sie haben keine klare Position im Leben. Was natürlich bezeugt, dass sie keine Wortmenschen sind. Dass sie das Wort nicht in sich eingepflanzt haben. Und zwar sagt die Bibel mit Sanftmut, nicht mit Hauruck auch. Dein Glaube an deinen Arzt soll dir gestohlen werden, sagte, die Quelle der Ungläubigen ist der menschliche Arzt, also die normale medizinische Versorgung. Dann habe ich gesagt, was der Ungläubige noch hat, so hat Gott es vorgesehen, um seiner Not zu begegnen. Die zweite Quelle für Heilung und Hilfe an den Menschen in dieser Welt, die ungläubig sind, bist du und die Gemeinde. Weil Jesus hat gesagt, geht hin zu den Menschen, predigt sie ihnen und heilt sie. Die Gemeinde tut es nicht. Wir haben unser Alibi, Evangelisationsteams in den Gemeinden, wenn Gemeinden sie überhaupt noch haben. Das predigt dann und damit haben wir als Gemeinde ja unseren Auftrag erfüllt. Aber der Herr sagt, geh raus zu den Kranken. Bete für sie, dass sie gesund werden. Er sagt auch nicht, bring sie zur Bekehrung und bete dann für ihre Gesundheit. Ich für mich bete mit jedem Menschen, der es möchte und der mir begegnet, auch außerhalb. Viele Menschen erlebt, auch außerhalb, ob es nun auf dem Parkplatz ist, im Geschäft ist, am Straßenrand ist. Wenn ich ins Gespräch mit jemand komme und die Person ist krank, dann gebe ich dieser Person immer ein kurzes Zeugnis, dass Jesus der Heiler ist und dass ihm an der Gesundheit und Wiederherstellung des Körpers dieser Person liegt. Und dann biete ich Gebet an und es ist 99,9% der Leute sagen, dann beten Sie für mich. Und obwohl sie gesund wurden, haben sie sich nie bekehrt. Manchmal treffe ich sie, welche von ihnen sagen, ach Herbert, je nachdem, manchen bist du inzwischen per Du, andere Herr Erike, ach, damals, als sie gebetet haben, ich bin nach Hause und ich war gesund. Oder in den nächsten Tagen auf einmal wurde ich vollkommen wiederhergestellt. Vielen Dank nochmal für das Gebet. Aber bekehrt haben sie sich dadurch nicht. Es ist auch nicht meine Aufgabe zu sagen, so, also sie bekehren sich nicht, so werde ich diese Krankheit an sie zurückschicken. Steht ja nicht geschrieben, dass wir das tun sollen. Wir sollen, Gott hat es vorgesehen, dass diese Welt durch dich und mich Heilung erfährt. Körperliche Heilung. Menschen draußen durch uns körperliche Heilung erfahren, nicht nur Predigtworte. Lasst uns unseren Auftrag erfüllen. Das ist, was der Mensch draußen hat als Quelle. Wir als Menschen in der Gemeinde haben eine wunderbare Quelle und ein herrliches Vorrecht. Auch das ist gehört zu unserem kostbaren Gut. Aber zuerst mal haben wir auch die ganz normale medizinische Versorgung draußen. Wir wissen, dass sie an ihre Grenzen stößt. Und Gott weiß, dass sie an ihre Grenzen stößt. Deshalb hat Gott uns mehr gegeben. In Sprüche 4, 20 bis 22 sagt er, er hat uns das Wort gegeben zur Heilung. Erstmal erklärt Gott grundsätzlich auch in seinem Wort, er sandte sein Wort und machte sie gesund. In Sprüche 4, 20 bis 22, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung oder Medizin für ihr ganzes Fleisch. Habt ihr es? Also, hier gibt er uns einen Hinweis oder Medizin für unseren Körper. Er sagt, mein Sohn, achte auf meine Worte. Lass dich nicht von verkehrten Gedanken, Gebäuden und Gedankengebilden beeinflussen, die du in dein Leben zulässt und letztlich auch eine Festung, eine Burg aufbaust und keine Hilfe an dich herankommen kann. Achte auf meine Worte. Höre meine Worte, lies meine Worte, lass sie nicht von deinen Augen weichen, lies sie. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Das Hebräische sagt, murmle sie. Da kommt Krankheit an dich heran. Und die Frage ist, was machen wir? Also was ich sofort mache ist, ich bin so froh, Herr, dass du mein Arzt bist. Danke. Ich bin so froh. Ich nehme Medizin. Ich habe Medizin vorher genommen. Ich nehme auch sonst meine Medizin, das Wort. Die Bibel sagt Medizin. Danke. Danke, Herr. Du bist mein Arzt, du stellst mich wieder her. Ja. Und der Herr stellt wieder her. Das ist ein Weg über das Wort. Das zweite ist das Reden in neuen Sprachen. Ah, guck mal, gerade auf dem Tisch, Barbara, da habe ich so einen gelben Flyer liegen, der ist noch nicht geschnitten. Ich glaube, an der Schneidmaschine. Zum anderen hat Gott uns Pfingstlern und Charismatikern, was er für alle Gläubigen ja gedacht hatte, das Reden in neuen Sprachen gegeben. Weil Paulus sagt im Korintherbrief, wer in Sprachen redet, der aufbaut sich selbst. Das ist dieses Aufbauen, wie man ein Haus aufbaut. Es mag sein, dass du gesundheitlich angeschlagen bist, aber Paulus sagt, während du in Sprachen betest, wirst du aufgebaut. Wirst du aufgebaut. Während du in Sprachen betest, wirst du aufgebaut. Wirst du wiederhergestellt. Ich lege euch nachher mal einen Flyer raus. Ich lese ihn euch mal vor. Dr. Carl Peterson von der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, ist ein Gehirnspezialist. Er forschte auf dem Gebiet der Beziehung von Sprachengebet, also Zungenrede, und dem menschlichen Gehirn. Er entdeckte erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests fand Dr. Peterson heraus, dass beim Gebet in neuen Sprachen unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Während wir nämlich in Sprachen beten, schüttet unser Gehirn zwei chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35 bis 40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Sprachengebet tritt er in Aktion. Sollten wir nicht, um es mit Paulus zu sagen, mehr in Sprachen reden als je zuvor? Der Teufel hasst Pfingstler und Charismatiker. Er erklärt sofort, die sind von unten, die kommen von mir. Damit hat er eine Riesenpanik geschürt unter Gläubigen und hat sie dazu gebracht, in einem großen Teilbereich ihres Lebens schwach zu sein, ganz besonders auch in körperlicher Heilung. Gott hat uns das Reden in neuen Sprachen gegeben. Danke, Herr, dass du mein Arzt bist. Oh, Rabashuka, Rabachalabasuta. Oh, Shemehana Kayasua, Balakua, Rabasete, Atakusha, Rabahana, Maholabasua, Keterebese. Ah, Bashunamasa. Das schüttet gerade wieder aus. Das tut dir gut. Ja? Ich weiß, da sind manche, die wollen das lieber mit einer Keule. Es steht, wenn Sprachen redet mit gesund. Und dann gehen wir, Herr, wie Chinggis Khan durch die Pampa und denken, jetzt reißen wir alles her. Hey, entspann dich. Entspann dich. Was machst du, wenn du vom Arzt Medizin verschrieben bekommen hattest? Frau, gib mir die Flasche Wasser und ein Glas. Ich werde das Medikament jetzt zu mir nehmen. Ich werde es schlucken, Schatz. Was würde Schatzi sagen? Wie viele Pillen hast du davon bisher genommen? Was ist passiert? Das ist, nein, hey, entspanne dich. Gott hat für uns Gläubigen hat er so viele Hilfsmittel gegeben, so viel Medizin für uns. Wollen wir das gebrauchen? Gebrauche es. Dann hat er auch nicht aufgehört, der Arzt zu sein. Psalm 103, Vers 3, der da heilt alle Gebrechen des Pastors. Ja, das ist toll. Ich meine, Gott liebt Pastoren, das hast du gar nicht gewusst. Ja. Nein, der da heilt alle deine Gebrechen. Jetzt bin ich schon wieder ausgeschlossen, deine. Oder? Der da heilt alle unsere Gebrechen. Und der Grundtext sagt, er hat sie, das ist so eine Zeitform, er hat sie gestern geheilt. Wenn du es brauchst, wird er dich heute heilen. Solltest du morgen Heilung brauchen, er wird dich auch morgen heilen. Er ist der, deine Gebrechen Heilende. Das macht er ständig, gehört zu seinem Job. Bei deinem Hausarzt steht ja auch nicht dran, die Woche Hausarzt und nächste Woche ein Schild, die Woche bin ich Metzger. Der ist immer Arzt. Der ist immer Arzt, ne? Der ist immer Arzt. Der ist Arzt. Und Gott hat also selber gesagt seinem Volk, ich bin der Arzt. Ich habe dir mein Wort gegeben. Jesus sagt, die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Sie sind Power. Und mein Wort richtet aus, wozu ich es gesandt habe, nämlich zur Heilung. Es ist Medizin. Und dann hat, sollte alles nicht funktionieren bei dir, wie man ja so schön manchmal sagt. Oder du keine Lust hast, Bibel zu lesen, keine Lust, da Medizin zu nehmen. Oder was auch immer sein könnte. Ist jemand krank unter euch, Jakobus 5, der rufe die Ältesten. Sie sollen ihn mit Öl salben, betet füreinander und der Herr wird den Kranken aufrichten, steht da geschrieben. Ganz simpel und einfach. Der Herr wird ihn aufrichten. Ist doch stark. Schau mal, welche eine Versorgung wir haben. Ja, da ist die medizinische, irdische Versorgung. Da ist aber Gottes kraftvolles Wort, das Gesundheit bewirkt. Da ist, dass wir in neuen Sprachen reden können und Gesundheit wird in uns gefördert. Wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Und wir haben den himmlischen Arzt persönlich in uns wohnen. Und wir haben die Ältesten, wo wir sagen, du bete mal für mich, ich komme allein nicht klar. Würdest du mich mal bitte mit Öl salben, dass ich gesund werde und dass wir beten? Und der Herr sagt, ich werde den Kranken gesund machen. Haben wir nicht eine tolle Versorgung? Und der Teufel will uns das streitig machen. Er will fragen, dass wir uns, dass wir uns beschäftigen mit, wieso bist du krank? Wo ist denn nun dein Arzt? Damit kann er zu dir nur kommen, wenn du dich noch auf Diskussion mit ihm einlässt. Wenn er dich fragt, wo ist denn nun dein Arzt? Dann sagst du, oh Halleluja, Jesus, mein Arzt ist in mir. Das bringt ihn zum Schweigen. Dann kommt er wieder, so einfach kann man sich das nicht machen. Oh Halleluja, mein Arzt wohnt in mir. So geht das nicht, du wirst extrem. Halleluja, mein Arzt lebt in mir. Du bleibst dabei. Du baust nämlich ein neues Gedankengebäude auf. Mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Der Feind will dir dein Vertrauen in die himmlische Heilungsversorgung stehlen. Bewache, bewahre das dir anvertraute Gut. Was er ganz klar machen will, oder eine Mauer, wo heute noch viele Christen leiden, obwohl wir wissen, wenn jemand dem anderen nicht vergibt, wird Gott ihm auch nicht vergeben und all diese Dinge. Und wenn du nicht vergibst, dann kommen die Folterknechte. Wir wissen das alles. Aber da hat dich vielleicht jemand verletzt oder du meinst, jemand hat dich verletzt, weil du was in den falschen Hals gekriegt hast. Dann kommt so eine Mauer von Ablehnung. Erinnert ihr euch noch an Cleansing? Reinigender Strom Gottes, geboren, um frei zu sein. Da hatten wir doch diese Mauern gestürzt. Mauer der Ablehnung Gottes, was die Ursache von aller Ablehnung eigentlich in unserem Leben ist, die kommt. Mauer auch für Ablehnung dämonischer Aktivität. Aber auch Ablehnung von uns, Ablehnung anderer, Ablehnung unserer eigenen Person. Ich lasse niemanden mehr an mich ran, man hat mich verletzt, ich lasse niemanden mehr an mich ran. Ich lasse niemanden mehr an mich ran. Und man baut sich auf. Und Leute versuchen nett zu dir zu sein, die wollen sich nur einschleimen, haben wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, sonst würden sie ja jetzt nicht so freundlich versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Jemand, der in Ablehnung lebt, ist es schwierig, an ihn heranzukommen. Und diese Mauer, die macht dich einsam. Da wirst du eingekerkert. Mauer der Ablehnung. Ich lasse niemanden an mich ran. Man hat mich so oft verletzt. Man hat mich so oft gekränkt. Stein auf Stein. Man ist immer gemein zu mir. Noch ein Stein. Man hat, man tut, man macht. Und die Mauer wird groß. Und man sitzt hinter seiner Mauer. Ich sitze hier, ich lasse niemanden mehr an mich ran. Und dann kann mich auch niemand verletzen. Richtig. Es braucht auch keiner mehr zu tun, denn du bringst dich gerade selber um. Du machst dich gerade selber fertig. So, das ist nicht von Gott gedacht. Was hatten wir neulich? Vergebt, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Und wenn wir behaupten, also weißt du, wenn dir jemand streitig machen wollen würde, dass die Liebe Gottes jetzt nicht in dir sei, ich sage, in dir ist die Liebe Gottes nicht ausgegossen, da würdest du wahrscheinlich protestieren und sagen, doch, das steht geschrieben, sie ist ausgegossen. Lass doch diese Liebe Gottes dann einfach mal fließen. Rechne das Böse nicht mehr zu. Lass dich nicht erbittern. Klag nicht mehr an. Und wenn dich jemand verletzt, wie oft hast du Gott verletzt und er hat dir vergeben? Versteh, Gott hätte sich auch einmauern können und sagen, hey, du hast mir so wehgetan, du böser Christ. Du mein Kind. Machen ja Eltern manchmal, sind so verletzt durch ihre Kinder und ziehen sich dann zurück. Gibt schwere Nöte. Ich will das bestimmt nicht vereinfachen oder lächerlich machen, ganz bestimmt nicht. Aber du musst diese Mauer durchbrechen, niederreißen, wie wir es am Anfang gelesen haben. Dann sind Mauern Festungen deiner ungöttlichen Gewohnheiten. Das ist eine Gewohnheit, du tust sie, Stein eins, du tust sie wieder und wieder und wieder und wieder. Und diese Gewohnheit, die du vielleicht vorher, als es ankam, leicht auskicken hättest können, ist auf einmal eine Festung geworden, die dich gefangen nimmt. Aber die gute Nachricht, die ich für dich habe, ist, dass unsere Waffen geistlich sind, dass du sogar jede Festung, in die du selber dich reinmanövriert hast, wieder zerstören kannst. Hallo? Du kannst Festungen zerstören. Deine Waffen sind geistlich. So zerstören wir, du und ich, Festungen. Du kannst das im Namen Jesu. Und wenn du es nicht alleine hinbekommst, hole dir jemand zu Hilfe. Hatten wir 2. Korinther 10, 3, ne? nicht wahr? So zerstören wir Vernünfteleien, Festungen, Gedankengebäude, Mauern, Festmauern ungöttlicher Gewohnheiten. So, lass mal, schau selber, wo sind Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist eine schlechte Gewohnheit. Ich will sie nicht mehr. Ich breche damit. Ich erinnere mich an eine Frau, sie ist nicht gläubig, aber sie sagt mir vor ein paar Jahren, sagt so, weißt du, Herbert, ich war im Urlaub und dann habe ich überlegt, ich sitze also am Frühstückstisch, wir sitzen auf der Terrasse, die Sonne scheint, wir haben gefrühstückt, links liegt mal Kippenpäckchen, Feuerzeug, gefrühstückt, Kippe genommen, zurückgelehnt und gehört. Dann sagt sie, auf einmal kam mir der Gedanke, warum ruinierst du dich eigentlich? Hast so schön gefrühstückt, hast so schönen Sonnenschein, wunderbares Klima und gerade vermiefst du das. Sie sagt, ich habe mir das echt überlegt. Dann hat sie gedacht, sagt, weißt du, Herbert, ich habe gesagt, ich bin ja töricht, ich bin dumm. Sie sagt, ich habe meine Kippen zerbrochen, weggeworfen und gesagt, Schluss, das ist meine letzte, ich werde mich nicht ruinieren. Kein Christ. So. Aber sagst du, weißt du, was passiert? Am nächsten Morgen oder auch beim Essen, ich saß am Essen, habe fertig gegessen und meine Hand ging nach links. Da ist nichts. Sagst du, weißt du, was ich feststellte? Eigentlich war es gar nicht die Sucht, es ist die Gewohnheit. Ich habe mich daran gewöhnt, meine Hand geht nach links, steck dir an, zieh sie dir rein, fertig. Und sie sagt, dann habe ich gesagt, das ist eine Gewohnheit. Und sie sagt, die nächsten Tage, meine Hand ging manchmal noch so rüber, aber da ist ja nichts und ich will ja auch nichts. Und sie sagt, dann war es vorbei. Das sind Gewohnheiten, die können zu einer Festung werden oder auch zu einem Lebensstil, in dem man dann läuft. Deine und meine Waffen sind mächtig, es zu zerstören, es niederzureißen, es nicht weiter zu dulden. Zum Schluss möchte ich dir sagen, baue eine Mauer mit den Bausteinen des Wortes Gottes auf. Umgib dein Gehirn, dein Denken, dein Überlegen, dein Wollen mit einer göttlichen Mauer des Wortes. Ein guter Weg ist, was wir in Sprüche lasen. Merke, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nicht von deinen Augen gehen, schließ sie, bewahre sie im Innern deines Herzens, lass das Wort Gottes, ja, der Diktator, hätte ich bald gesagt, sein in dir, der Leiter, der Führer in dir sein. Jesaja 55, Vers 11 garantiert Gott, das Wort, das du und ich aufnehmen und das wir auch nach außen sprechen, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, spricht der Herr. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Er sandte sein Wort, um sie gesund zu machen. Gott gibt uns sein Wort als Medizin. Du und ich müssen uns entscheiden, ob wir sagen, naja, das glaube ich nicht so, ja, kann ja vielleicht sein oder nicht. Du und ich müssen eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, ich glaube das. Ich glaube, dass das Wort Gottes, das ich achte, das ich lese, das ich höre, das ich auch ausspreche, ich glaube, dass es für mich göttliche Medizin ist. Und die Bibel sagt, wir empfangen alles durch Glauben. Wenn du das glaubst, wird das anfangen, Veränderung in deinem Körper zu bewirken. Es wird anfangen, Veränderung in deiner Seele zu bewirken. Es wird anfangen, Veränderung oder auch Stärkung deines Geistes oder deinen Geist zu stärken, so muss ich sagen. Das Wort ist lebendig und wirksam. Das Wort ist lebendig und in allen Situationen. Aber du darfst diese Dinge nicht tun. Wenn Negativität kommt, Ablehnung, wenn kommt, der hat mich beleidigt, den lasse ich nicht an mich ran, die lasse ich nicht an mich ran. Doch, Herr. Du hast mich rangelassen, ich darf zu dir kommen, obwohl ich dich so oft beleidigt habe, auch ich werde keine Mauer bilden. Ich vergebe, wie du mir vergeben hast. Du machst dich eins mit dem Wort. Ich rechne nicht zu, so wie du mir nicht zugerechnet hast. Ich werde mich nicht erbittern lassen, so wie du auch nicht erbittern lässt. Ich lasse das nicht zu. Wenn du es zulässt, dann mauerst du dich ein in eine gefährliche Mauer. Das Schlimme ist, wer in dieser Mauer sitzt, geht dann noch mit Selbstmitleid und Minderwertigkeit, Anklage, keiner kümmert sich um mich, sehen die denn nicht? Ich habe doch schon ein Gesicht bis zum Boden, sieht denn keiner, wie es um mich steht? Doch, aber jeder, der versucht, dich aus deiner Mauer, aus deinem Gebäude, deinem Konstrukt der Ablehnung herauszuholen, den gehst du an, lass mich, ich will nicht, ich kann das selber entscheiden. Entschuldige, ich muss es dir sagen, du wirst in dieser Mauer, wenn du das nicht durchbrichst, aufhebst, mit den geistlichen Waffen zerstörst, wirst du in dieser Mauer sterben. Das ist die Wahrheit. Es wird dich zugrunde richten. Aber du hast geistliche Waffen, Korintherbrief. Unsere Waffen sind mächtig in Gott und in uns ist es größer als der in der Welt, größer als die Umstände, größer als Situationen. Mit meinem Gott kann ich wirklich diese Mauer überspringen. Aber ich würde sagen, brauchst gar nicht mal so springen wie der David. Geh und mach doch mal einfach ein bisschen Lobpreis, vielleicht auch mal 7 Tage hintereinander und dann stürzen die Mauern auch ein. Jericho. Das ist auch nicht so anstrengend. Überleg doch mal, du sitzt und in deiner Situation sagst du, ja, du bist größer als meine Situation und ich preise dich. Es scheint so, als könnte ich diese Mauer nicht durchbrechen. Es scheint so, als käme ich aus meinem Gefängnis nicht raus. Ich glaube es nicht. Und du fängst an, Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen, der dein Befreier und dein Helfer und dein Retter und dein Arzt und dein Versorger und alles und Vater und Freund geworden ist. Du preist ihn. Glaube mir, die Mauern stürzen ein. Hallo, die stürzen ein. Die stürzen ein. Gibt es jemanden, der das glaubt? Wollen wir das mal so praktizieren? Das ist das Wort praktizieren. Wir praktizieren das Wort. Wir lassen uns nicht antigöttliche Gedankengebäude aufbauen. Und das lese ich da jetzt nochmal, gerade diese Korinther. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott. Und wir sind mächtig in Gott. Er ist in uns und wir in ihm. Mächtig zur Zerstörung von Festungen. Wenn dein Verhalten dich bis nicht nur vor eine Mauer gestellt hat, sondern das zu einer Festung geworden ist, so kannst du mit Paulus hier sagen, so zerstören wir. Ich zerstöre in meinem Leben Vernünfteleien, falsche Gedankengebäude, falsche Verhaltensweisen. Im Namen Jesu reiße ich sie nieder. Jede Höhe, alles, was sich gegen die Erkenntnis und Wahrheit Gottes erhebt, was entgegengesetzt ist zum Wort Gottes, das reiße ich nieder. Was entgegengesetzt ist zum Wort, reiß ich nieder. Dulde ich nicht mehr mal an dem. Ich verbiete mir das. Und ich nehme jeden Gedanken, der mir sich anschmeichelnd oder anheimelnd kommen will und sagt, du solltest das doch mal überlegen und noch bedenken. Den nehme ich gefangen ins Gefängnis. Im Namen Jesu Christi. Das ist unsere Autorität. Und das wollen wir tun. Wir hatten ja erst bei unserem Geburtstagskind einen schönen Vers, ne? Nach der Mengeübersetzung, Hebräer 10, 38, 39. Mein Gerechter aber wird aus Glauben oder infolge seines Glaubens das Leben haben. Und wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Gefallen an ihm. Wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen oder mit Kleinmut zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Damit haben wir zu tun. Wir haben nicht mehr mit Kleinmut zu tun. Wir haben nicht mit Ängstlichkeit zu tun. Weil der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Hallo, Mann. Und du musst durch deinen Glauben Tatsachen schaffen. Ich habe gestern ein Zitat gelesen, unseres neuen Präses im BFP. Er hat in Nordbayern gepredigt. Und da hat er Folgendes gesagt, habe ich gesagt, das will ich mal hier gerade so mit einbauen, das Zitat. Glaube schafft Tatsachen. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen, aber die Mauern sind vor allem in unseren Köpfen. Da sind die Mauern in unserem Kopf, in unserem Hirn, in unseren Gedanken. Da sind die Mauern. Gott will dich rausholen aus deiner gewohnten Umwelt, aus dem, wo du dich dann gewöhnt hast, auch im Verkehrten oder im Gefängnis zu leben. Gott will dich rausholen aus deiner gewohnten Umwelt. Du musstest selbst den sichersten Ort verlassen, als du in diese Welt kamst, nämlich dein Mutterleib. den Mutterleib, den Leib deiner Mutter. Den musstest du verlassen. Veränderung ist nötig. Und du solltest das nicht zulassen. Natürlich ist heute das Baby im Mutterleib nicht mehr so sicher. Es waren noch einmal andere Zeiten, aber die vielen Abtreibungen, die wir haben. Gott holt dich raus, damit du etwas bewegen und verändern kannst. Weil wenn du eingemauert bist, wenn du in deinem Gedankenkonstrukt bist, kannst du nichts verändern, kannst du nichts bewegen. Doch, wir bewegen dann Negativität oder verbreiten Negativität um uns herum. Aber dazu sind wir ja nicht geschaffen, sondern wir sind Söhne des Reiches, Söhne des Lichts. Und wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Du und ich sind berufen, Veränderung zu schaffen und die Dinge, die festgefahren und sind, dass wir Bewegung hineinbringen. Und ich wünsche mir, dass du heute anfängst und sagst, oder dahin kommst, sagst, wo ich mich in Gedankengebäude oder in Mauern hinein vermauert habe, wie auch immer du es nennen willst. Du weißt, was dein Ding ist, was dich isoliert zurückhält, was dich einsam krank und was weiß ich alles macht, was deine Seele krank macht. Du weißt das. Geh das doch einfach an und sage, im Namen Jesu reiße ich das jetzt nieder. Ich reiße das nieder. Ich lasse das nicht mehr zu meinem Leben. Ich will so eine Mauer nicht mehr in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr antigöttliche Parolen in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr Worte in meinen Gedanken pflegen, die entgegen dem Wort Gottes sind. Das lernen wir. Ich sage nicht, wenn du dich heute entscheidest, dann wirst du perfekt. Ab heute triffst du eine Entscheidung, ab heute denkst du nur noch perfekt biblisch. Nee, du wirst die Bibel studieren und du wirst merken, wo dein Denken nicht der Bibel entspricht, dann korrigierst du das wieder. Morgen wirst du was entdecken, oh, da bin ich aber auch nicht bibelkonform, dann korrigierst du das wieder. Dann kickst du diesen schlechten Gedanken, Gewohnheit raus und sagst, ich gehe und pflanze da das Richtige ein. Für mich ist das so ein Bild mit dem Nehemia, als Nehemia die Mauern Jerusalems aufbaut, zum Schutz. Du und ich, wir können, sag's immer, um unser Hirn eine Mauer des Wortes Gottes aufbauen. Und weißt du, da kommt der Feind mit seinen Pfeilen nicht mehr durch. Weil diese Worte, sie werden Glauben in dir freisetzen. Und du glaubst diesen Worten und das ist dann dein Schild. Und die Bibel sagt, mit dem Schild des Glaubens, mit dem, was du glaubst, kannst du alles abwehren, was der Feind auf dich abfeuert. Hallo? Alles, alles. Danke, Vater, dass du uns so Hilfe in deinem Wort gegeben hast. Du hast uns Hilfe gegeben, wirklich nicht nur gerettet vom ewigen Gericht, sondern dass wir in dieser Welt gut leben können, als fröhliche, befreite Kinder Gottes, die aber auch in Druck- und Bedrängnissituationen nicht mutlos werden, sondern wissen, in diesen Situationen, meine eigene Kraft reicht nicht aus. Wie gut, dass Christus in mir lebt. Jetzt wird diese Kraft voll aktiviert. Jetzt ergreift der Strom Gottes in mir das Leben. Ich bete, Herr, dass das uns so bewusst wird. Heiliger Geist, mach es uns im Alltag bewusst, dass wenn wir nicht mehr können, nicht mehr weiter wissen, dass dann noch lange nicht Schluss ist, sondern dass dann wirklich himmlische Power losgeht. Heiliger Geist, erinnere uns daran. Im Alltag. Und ich setze das frei und im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, zerstöre ich und reiße ich nieder Mauern und Festungen. Ich reiße sie nieder in dem Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Und ich nehme gefangen jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes in Christus erhebt. Ich nehme es gefangen und sage, du wirst nicht mehr mein Leben bestimmen. Wir reißen Festungen, Bollwerke, Mauern, falsche Denkweisen nieder. Und wir pflanzen dein Wort in unser Gehirn, Herr. Wir pflanzen dein Wort in unsere Herzen. Und wir sagen, ja, Herr, schreibe deine Worte in unsere Gedanken und in unsere Herzen. Schreibe deine Worte, deine lebensbringenden, spendenden, lebensverändernden Worte. Schreibe sie in uns hinein, Herr. Wir lieben es, wenn du uns vollschreibst, Herr. Wir lieben es, wenn du uns vollschreibst mit Wahrheit und Liebe und Güte und Leben, ach, mit allem, was wir brauchen. Danke, Herr, dass wir so sicher in dir sind. Ich gebe dir alle Ehre. Und ich spreche Freiheit aus über jeden heute Abend hier. Freiheit in dem Namen Jesu. Amen.
Und wenn ich mir denn so angeschaut habe, So, Mauern niederreißen haben wir schon öfters gehabt, aber stell dich mal vor, du machst so einen Hochsprung. In meinem Herz wurde das richtig beflügelt. Stell dir vor, da ist die Mauer und du setzt an zum Sprung. Und du springst darüber. Was setzt das in dir frei? Ich habe gedacht, als der Herbert da anfing mit dem Lobpreis, mach mal 7 Tage Lobpreis, habe ich gedacht, ja, mach 7 Tage Lobpreis. Dann wirst du sportlich und dann kannst du springen. Und das hat mein Herz so beflügelt. Und ich habe gedacht, schau es mal von dieser Seite an. Wir sagen so oft, wir reißen Mauern nieder. Kennen wir schon. Aber dieser Gedanke jetzt, okay, ich setz auf, an. Zum Sprung, spring darüber, die Mauer hinter mir und ich laufe vorne, habe ich gedacht. Und das hat was in mir gemacht, habe ich gedacht. Schaut es auch mal von dieser Seite an. Mauern sollen fallen, Bollwerke fallen. Aber wann hast du den letzten Mauersprung gemacht? Sei ein Mauerspringer, spring darüber und du wirst sehen, was es in dir freisetzt.
Amen. Ja. Amen, Amen. Weißt du, das ist so toll. Ich beschäftige mich in den letzten Wochen noch ganz stark mit Psalm 149, wo es heißt, die Frommen, gibt's Fromme hier? Die Frommen sollen jubeln auf ihren Lagern. Lobeserhebungen, Tehillah, Tehillah Gottes sei in ihren Kehlen. Lobeserhebungen, Tehillah, sei in ihren Kehlen, um den Feind, den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Der Teufel hält es in Lobpreisgegenwart nicht aus. Das ist ihm zu viele. Das mag er nicht. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle, um den Starken niederzuhalten und die, ihre Fürsten, also die dämonischen Fürsten, in Ketten zu legen. Das heißt, während du Gott anbetest und lobpreist, wird der Feind in Ketten abgeführt. Wir haben ja so oft, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist nicht irgendjeder Lobgesang, sondern das, da, wo er wohnt, ist im Tehillah. Das Tehillah im Neuen Testament ist das Gebet im Geist, das Gebet in neuen Sprachen, singen in neuen Sprachen. Ich bete fast nur in Sprachen, und singe fast nur in Sprachen. Das ist so einfach, das ist so easy, ich muss mein Hirn nicht einschalten. Also wenn ich unterwegs bin, ich höre auch keinen Lobpreis im Auto. Sehr selten. Warum? Ich kann das selber, und zwar persönlich. Ich liebe das ja so. Manche haben schon gesagt, kommst du aus Afrika, wenn sie mich dann hören. Weil ich liebe dann so, wenn ich dann so in Fahrt komme, ja, dann geht das. Weißt du was gerade? Mein Hirn schüttet geradeaus. Der Feind sagt, furchtbar, ich höre die Ketten rasseln. Lass uns abhauen. Verstehst du? Du legst ihn damit in Ketten. Du fesselst ihn. Das ist, was Gott uns Fromme ins Herz gelegt hat. Hallo? Tu es doch einfach. Ja? Brauchst gar nicht anstrengend hin. Und was hat das Volk Israel getan? Die riesigen Jericho-Mauern fielen nach Gesang und Geschrei. Und dann kannst du auch. Ich habe gesagt, manchmal habe ich sogar, wir haben in letzter Zeit hier wenig gebrüllt. Also wir sollten mal wieder schreien. Weißt du, so, hey, ja, 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 ich lobe dich, Herr. Hey, ja, 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 ihn loben, ihn preisen, die Stimme erheben. Hallo? Das darfst du. Ist bei uns nicht verboten. Wenn du sagst, dann fühlt sich der Teufel ja gar nicht mehr wohl. Nein, soll sich ja auch nicht mehr wohl fühlen, okay? Also, Halleluja. Preis dem Herrn. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Lass uns mal Gott Lobpreis klatschen geben. Und Halleluja, Lera Bakaya Saleh. Hey, Ala Rabako. Halleluja. Halleluja! Oh! Wisst ihr, in meiner Bibel steht geschrieben, man spricht vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Wie sprechen denn Sieger, wenn sie vom Sieg sprechen? Du, ich musste ganz was im Vertrauen sagen, ich habe gesiegt. Ich habe gesiegt. Nein, wo immer du hinkommst, ich habe gesiegt. Guck dir unsere Fußballer an. Ja, ich meine jetzt mit Kasachstan, dass da Leute hingingen, 3-0, 3-0. Da habe ich gesagt, hey, das hat die Hälfte auch geschafft. Ne? Aber gut, wie auch immer. Da wird gejubelt über Sieg. Und sie sprechen davon, wir haben gesiegt. Und wir haben von einem Sieg zu erzählen und machen manchmal lange Gesichter. Hey, sprich vom Sieg, aber fröhlich, ja? Okay, und nun lass uns Gott anbeten. Und wenn du Mauern hast, Festungen hast, komm, reiß sie heute Abend nieder. Schluss damit, sag weg damit. Das gehört nicht zu meinem Leben. Ich bin in das große Reich Gottes hineinberufen, da gibt's keine Mauern, okay? Freiheit ist da für mich. Oh yeah.